Vorab ein kleiner Hinweis. Wir sprechen in dieser Folge über Gewalterfahrungen während der Geburt. Sollte dich dieses Thema persönlich betreffen und oder sehr belasten, höre sie nur, wenn es dir gerade gut geht und am besten nicht allein. Spürst du im Anschluss an diese Folge, dass es dir mit deiner eigenen Geburtserfahrung nicht gut geht, findest du ein Hilfetelefon in den Shownotes. Mamafürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
Der Tag, an dem ich Mutter wurde, war der schlimmste Tag meines Lebens. So beginnt das Buch von Lena Högemann. Die Journalistin und Expertin für selbstbestimmte Geburt hatte sich nach eigener traumatischer Geburtserfahrung zur Aufgabe gemacht, mit anderen Eltern über ihre Erlebnisse zu sprechen und vor allem die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, was bei Geburten schiefläuft. Damit werdende Mütter und Väter selbstbestimmter in Geburten gehen können. Nach vielen Artikeln und Interviews zum Thema hat sie jetzt daraus ein Buch gemacht. So wollte ich mein Kind nicht zur Welt bringen. Ein Buch, das es unserer Meinung nach mehr als gebraucht hat. Das nicht immer leicht zu lesen ist, das also seinen Zweck mehr als erfüllt. Ein Tabu brechen, den Betroffenen eine Stimme geben und vor allem andere Eltern davor zu bewahren, solche schlimmen und teils traumatisierenden Geburtserfahrungen zu machen. Herzlich willkommen, Lena. Herzlich willkommen, alle Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit dir über dein Buch sprechen können. Und ich kann schon jetzt versichern, es ist so voller wichtiger Themen, Fakten und Erfahrungen, dass wir nicht alles behandeln können. Aber ich freue mich auf eine gute halbe Stunde jetzt mit dir, die bestimmt sehr informativ und spannend wird. Hi.
Hallo ihr beiden, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank dir, Katharina, für diese Begrüßung. Das hat mich jetzt, das bewegt mich immer noch sehr, wenn jetzt Menschen über meine Geschichte und mein Buch sprechen. Du hast das wirklich sehr pointiert zusammengefasst, was ich mir dabei gedacht habe. Vielen Dank dafür schon mal.
Danke dir.
Großes Talent von Katharina.
Toll.
Die auf den Punkt bringen.
Ja.
Genau. Aber du hast es auch ziemlich auf den Punkt gebracht, gleich mit den ersten Worten deines Buchs. Der Tag, an dem ich Mutter wurde, war der schlimmste Tag meines Lebens. So fängt's an. Warum?
Ja, weil es leider wirklich so war. Also das, was ich bei der Geburt meines ersten Kindes erlebt habe, war das Schlimmste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Mhm. Es war gewaltvoll, es war fremdbestimmt. Nichts daran war schön, also weder der Ort, an dem ich war, noch wie die Hebamme und die Ärztin mit mir gesprochen haben, noch was sie mit mir getan haben. Das war ein einziger Eingriff und Übergriff mit einer Hebamme, die mich auch noch fertig gemacht hat. Da kam sehr viel zusammen. Und ich hatte natürlich lange Zeit überhaupt nicht verstanden, warum dieser Tag so schlimm für mich war, was da überhaupt mir passiert ist. Und das ist eben mein großes Ziel, dieses Tabu zu brechen. Und das tue ich ja schon quasi mit dem ersten Satz meines Buches. Weil das will, das wollen die Leute nicht, dass man sagt, dass eine Geburt schlimm war. Eine Geburt soll immer der schönste Tag im Leben einer Frau sein, weil sie ja da Mutter wird, was ja ihre Grundbestimmung ist. Ihr hört hoffentlich die Ironie in meiner Stimme. Damit breche ich natürlich gleich mit diesem ersten Satz.
Und der macht echt, also er hat in mir auch viel gemacht. Ich hatte eine schwierige erste Geburt und überlege seit deinem Buch nochmal, ob man von traumatisierend sprechen kann oder nicht. Aber ich habe den nie so gesagt, aber ich könnte ihn ein bisschen unterschreiben. Es war auf jeden Fall ein schlimmer Tag für mich im Nachgang.
Ja, es tut mir sehr leid.
Aber, danke dir. Aber das sagt man halt nicht. Mhm. Ja, und du schreibst auch davon, dass du mit deiner Tochter auch darüber sprichst und ihr das einfach sagst. Und das hat mich wahnsinnig berührt, weil es mir manchmal so schwerfällt mit meinem Sohn, wenn er nachfragt. Ne? Die fragen ja irgendwann, wie war denn das? Wie kommen Kinder auf die Welt? Ich fand das so einen guten Gedanken, einfach zu sagen, für mich war es nicht so schön. Und kindgerecht zu sagen, warum, das würde mir auch so eine Last nehmen. Also es hat ganz viel in mir bewegt, dein Buch jetzt schon.
Ja, also für sie war es ja auch nicht schön, das sage ich ihr auch. Sie hatte ja auch Folgen davon. Und ich erkläre immer, dass wir beide gelitten haben unter dem, was wir da erlebt haben. Dass wir beide es nicht leicht hatten am Anfang und was Schlimmes erlebt haben, dass das ungerecht war, was die mit uns gemacht haben. Und damit ist das Problem bei den anderen und nicht bei uns oder ihr und mir, weil ich ihr natürlich auch erklärt habe, dass wir das alles, dass ich das aufgearbeitet habe. Ich spreche auch mit ihr darüber, dass jetzt dieses Buch erscheint. Sie ist ja jetzt auch fast 9. Das heißt, man kann ja ganz anders miteinander reden und es ist für sie einfach fester Bestandteil ihres Lebens. Es ändert aber nichts an unserer Beziehung zueinander oder unserer Bindung, die wir uns jetzt mittlerweile, sag ich mal, erarbeitet haben nach dieser traumatischen Geburt.
Okay, ja, das freut mich und finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Teil, da auch offen mit den Kindern zu sprechen, in eben auf eine gute Art und eine, die auch dem Kind hilft. Irgendwas bleibt vielleicht auch in den Kleinen ja zurück. Sie können es nicht ausdrücken, sie können sich auch nicht erinnern, aber wir wissen nicht, was alles doch irgendwie in ihnen noch ist. Und dieses drüber reden, weil du ja gesagt hast, du hast auch lange nicht wirklich gewusst, was mit dir da passiert ist oder warum es dich auch nicht loslassen will. Da habe ich selber in meinem Beruf als Familienbegleiterin auch die Erfahrung gemacht, die du im Buch geschildert hast. Man hört dann halt dieses Hauptsache gesund, oder?
Ja.
Also wenn dann alles gut gegangen ist, dann muss Mutter aus dem Kreissaal gehen oder aus der Klinik raus und zurücklassen, was passiert ist, weil wenn das Kind jetzt gesund ist, gibt es keinen Grund mehr, da irgendwie in Anführungsstrichen zu jammern.
Ja, das ist ein riesiges Problem und das erleben sehr, sehr viele Frauen, wenn sie denn irgendwann an dem Punkt sind, zu verstehen, was ihnen da passiert ist und dass das Folgen hat und sie sich trauen, Menschen zu öffnen, dann sagen diese Menschen, jetzt ist es ja vorbei und das Kind ist gesund, wie du schon gesagt hast. Und das spricht den Frauen ihre eigene Geburtserfahrung, die sie so sehr prägt, ab und das kritisiere ich. Also ich finde, dieser Satz, Hauptsache das Kind ist gesund, der hat einfach überhaupt nichts da verloren. Der gehört da nicht hin.
Ja.
Es ist ja auch, also ich finde den Satz generell ja auch gar nicht so schön, weil das heißt ja auch, Kinder, die nicht ganz gesund zur Welt sind, dann ist irgendwie schlimm. Aber in dem Fall wird ja auch noch ausgeblendet, dass es ja auch noch eine Muttergesundheit gibt und auch eine psychische Gesundheit. Mhm. Und ja, also es ist einfach, verdrängen wir das, reden wir nicht drüber, ne? Und das finde ich so schwierig, weil wenn ich mehr gewusst hätte, was auf mich zukommen kann oder was eine Geburt ausmacht, das ist natürlich auch eine Gratwanderung, da sprechen wir heute sicher auch noch drüber. Aber die Gefühle, die da hochkommen, so abzutun, ist so schmerzhaft in dem Fall. Ja.
Das ist fast wie ein Mundverbieten eigentlich, weil wenn man überlegt, also eigentlich möchte man in dem Moment, also vielleicht hat man wirklich sich überwunden oder nimmt den Mut zusammengepackt und sagt so, jetzt möchte ich doch mal sagen, so, ich kann nicht vergessen, was da war oder irgendwie beschäftigt mich das noch oder ich muss immer wieder dran denken, wie diese eine Situation war, irgendwie habe ich mich da so unwohl gefühlt und dann fährt da jemand eigentlich so drüber, so, ja, aber ist jetzt Vergangenheit, Hauptsache ein Kind gesund, jetzt muss nach vorne gucken. Und also du schreibst es auch im Buch ganz klar, bitte nicht sagen. Also wirklich einfach so.
Egal
nicht,
was ist, genau, wenn eine nicht, Frau nach der Geburt sagen. Trefft oder auch einen Vater, nie, nie, nie. Dieser Satz hat einfach überhaupt keine Funktion, außer den anderen zu verletzen. Das will man eigentlich nicht, wenn jemand gerade ein Kind bekommen hat. Also es sind mehrere, also es passt eigentlich zu dem System Geburtshilfe, diesen Satz hinterher zu sagen. Ja, weil das schildern viele Frauen von der Zeit der Geburt, also der aktiven Phase im Kreißsaal, dass sie auch da nicht das Gefühl hatten, dass es um sie ging. Es gibt mehrere Frauen, die mir das für mein Buch auch erzählt haben. Ich habe ja 30 andere Mütter und Väter auch befragt und ihre Erfahrungen mit aufgeschrieben, die einfach sagen, diese Mütter, und das ist auch ganz schlimm, ich war nur Hülle für dieses Baby. Ich war kein Mensch, es ging nicht um mich. Und auch das ist Teil dieser Traumatisierung, die entsteht, weil das ist einfach, es ist schon immer furchtbar gewesen, fremdbestimmt über Frauenkörper zu verfügen, immer. Aber im Jahr 2024 sind wir eigentlich woanders. Da ist Selbstbestimmung Teil unseres Lebens, ein wichtiger Teil unserer Identität als Frauen und auch Teil von öffentlichen Debatten, zu Recht, ja. Also Frauen kämpfen überall für ihre Selbstbestimmung, nur da, wenn sie jetzt ein Kind bekommen. Da redet da keiner von und deshalb ist mir das auch so wichtig, weil ich genau da auch hingehört, weil das auch körperliche Selbstbestimmung ist, was man mit mir macht, während ich ein Kind bekomme.
Ja, du sprichst jetzt schon auch über die Gewalterfahrungen, die oft gemacht sind. Weiß nicht, ob man es sagen kann, aber die schlimmste Art der Fremdbestimmung, ja, wenn einem Gewalt angetan wird, körperlich und psychisch. Warum fällt es uns denn so schwer, das zu benennen? Also das im Nachhinein würde ich auch sagen, mir ist da Gewalt widerfahren. Nicht so. Eher psychischer Art, aber definitiv.
Ja.
Warum braucht es 7 Jahre, bis ich das sagen kann? Und ein Buch von dir, das ich dazu lese.
Ja.
Warum haben wir damit Schwierigkeiten?
Ja, weil es ist total normal, dass es so ein langer Prozess ist, das zu verstehen. Man muss schon sagen, wahrscheinlich auch das, was du erlebt hast, was viele, viele Frauen erleben. Also es gibt ja eine Umfrage der Psychologischen Hochschule Berlin dazu, in der jede zweite Frau angegeben hat, eine Form von Gewalt erlebt zu haben. Auch das, was ich erlebt habe, ist nicht ungewöhnlich oder eine ganz besondere Geschichte, sondern es ist einfach leider auch Standard in dem System Geburtshilfe. Und das wissen wir aber nicht, weil es so unvorstellbar ist. Also wir wissen das vorher nicht, wir können uns das gar nicht vorstellen. Und es macht ja ehrlich gesagt auch überhaupt keinen Sinn. Frauen in dem Moment, wo sie so verletzlich sind, in so einer besonderen, herausfordernden Situation sind, nicht liebevoll zu begleiten, sondern es ist ja wirklich völlig absurd, dass sie genau in dieser Situation erstmal diesen ganzen körperlichen Eingriffen, diesen medizinischen Routinen, dieser Fremdbestimmung ausgesetzt sind. Also wenn wir jetzt nur mal die körperliche Dimension von Gewalt anguckten, ist halt ein Beispiel natürlich dieser Christella-Handgriff. Da sagt ja keiner der Frau vorher, übrigens, wenn du zur Geburt ins Krankenhaus gibst, kann das echt sein, dass so eine Hebamme oder so eine Ärztin sich mit voller Wucht in der Wehe auf deinen Bauch schmeißt und dabei sagt, ich helfe dir jetzt. Das erfahren Frauen vorher nicht. Sie erleben das dann, es erschüttert sie, es ist pure Gewalt. Und die hat aber doch gesagt, sie hilft mir. Wie kann das sein, dass das nicht richtig ist? Oder dass sie so schlimme Dinge gesagt bekommen. Also das erfahren wir nicht und auch das macht wenig Sinn und ist einfach ganz schrecklich, dass es da Hebammen und Ärzte gibt, die so gestresst in ihrem Job sind, dass die im totalen Cool-Out sind. Das ist ein erforschtes Phänomen. Die sind total abgestumpft, die sind emotional nicht mehr da und deshalb sagen die so schlimme Dinge. Also in meinem Buch haben das natürlich mehrere Frauen geschildert, was die so hören. Das ist auch unvorstellbar. Also zum Beispiel eine Frau, die wird nach dem Kaiserschnitt zugenäht und hört, wie die Oberärztin zum Assistenzarzt sagt, der sie gerade näht. Jetzt mach mal hin da, das muss ja nicht schön werden, ist ja nicht im Gesicht. Während die Frau gerade zugenäht wird, nachdem sie Mutter geworden ist zum ersten Mal. Das ist eine Dimension, das kann man sich nicht vorstellen. Und da habe ich halt zig Geschichten von Menschen, die sowas erlebt haben. Frauen vor allen Dingen natürlich. Und aber die Männer hören das ja auch, ja, also oder die Begleitpersonen. Und bei mir war es auch so. Also eine Hebamme, die nach einer Muttermundsuntersuchung immer sagt, das reicht so nicht, das wird nichts. Und nach Stunden, die ich da liege, weint lauter Eingriffe, die ich nicht brauchte, eine PDA, die mich gelähmt hat, ein Wehentropf und. Einfach weil die schnell nach Hause wollte. Ich hatte nämlich eine Beleghebamme, muss man auch dazu sagen. Also das gibt's auch. Ich hatte nur eine Hebamme, die eigentlich für mich da sein sollte, aber die war im Cool-Out, die hat mich auch nicht versorgt. Die hat am Ende gesagt, weinen hilft dir jetzt auch nicht, als ich weinend vor ihr lag. Also das ist einfach eine Dimension, will ich sagen, die ist unvorstellbar und die wird gleichzeitig total normalisiert, weil man Frauen sagt, dass, also auch in der Klinik natürlich, das muss so sein, das ist Geburt, das ist ganz normal. Hinterher hören sie dann noch, Hauptsache das Kind ist gesund. Und dieses Thema, dieses Trauma, auch dieser Verlust, der das ja für eine Frau ist, dass ihnen einfach die Möglichkeit auf eine gute und schöne Geburtserfahrung genommen wird, hat überhaupt gar keinen Raum, wo sie das artikulieren kann. Und dass das endlich gesehen wird, was diese Frauen erleben, worunter die leiden, was das für Folgen hat, dafür kämpfe ich ja auch mit meinem Buch. Und diesen Raum überhaupt mal zu öffnen. Und weil es den nicht gibt, glaube ich, gibt es so wenig Möglichkeiten, dass Frauen überhaupt sagen, ich finde, das war nicht richtig, was mir passiert ist. Und das ist so das, wo ich auch hin will mit diesem Buch. Ich am Ende, im Fazit, komme ich da so ein bisschen drauf. Also ich träume schon von so einer MeToo-Geburtsbewegung. Also dass Frauen sich trauen zu sagen, mir ist das auch passiert, wie mit MeToo. Weil es so viel mit Macht zu tun hat und so viel mit Ungerechtigkeit und man das nur ändern kann, auch wenn es in kleinen Schritten nur geht, aber man kann das ändern und zwar nur, wenn man darauf aufmerksam macht. Deshalb ist mir das so wichtig, darüber zu reden.
Ich würde da gerne noch was ergänzen, Katharina, weil was es auch für Frauen oftmals so schwierig macht, den Finger drauf zu halten, dass hier Gewalt passiert ist, ist tatsächlich auch so eine Dissonanz im Hirn, wo du sagst, ich war da bei Menschen, die mir helfen sollen. Also manche haben ja sogar ein sehr heroisches Bild von, das sind Menschen, die uns helfen, die viel wissen, die sind da dafür da, uns Gutes zu tun. Die sagt in dem Moment, wo sie auf den Bauch springt, ich helfe dir jetzt. Und jetzt soll dein Kopf das zusammenbringen in eine Hilfeleistung mit einer Erfahrung, die du aber eigentlich als gewaltsam erachtet hast. Oder eben diese Menschen, die dafür da sind, dich aufzufangen, dich zu begleiten, haben diese Rolle dann nicht erfüllt oder sind teilweise von dieser Rolle abgewichen. Und dann ist es für unsere Psyche auch richtig schwer zu fassen, dass da, das geht nicht zusammen eigentlich. Von denen hast du dir ja was ganz anderes erwartet. Und das muss sich dann auch später auch erstmal so herauskristallisieren, dass da, dass das nicht zusammengegangen ist. Und da tut sich unsere Psyche tatsächlich auch sehr schwer damit, solche Dissonanzen zu lösen.
ich erzähle manchmal davon, eher dann so lustig, weil ich da schon das Bedürfnis habe, da mal drüber, ne, so. Und da hat halt noch jemand reingefasst und noch mal jemand und noch mal jemand und noch mal jemand. Aber was dahinter steckt, ist, ich habe keine Ahnung, warum 7 Leute, ich habe also mindestens, noch mal gecheckt haben, ob das jetzt nicht hier weitergeht. Ohne Ankündigung, ohne sich vorzustellen,
ja, das
ohne
so
zu sagen, wer sie sind.
Das ist furchtbar.
Da kamen Leute rein, raus und also nicht nur ins Zimmer, sondern auch in mich halt, ja. Und ich dachte mir dann so, und dann sage ich, manchmal sage ich das so lustig, ne? Das war dann da wie so im Bahnhof, aber im Grunde frage ich mich heute noch, warum war das so und musste das sein? Und ich habe mich natürlich beschissen gefühlt, Entschuldigung dabei. Ja,
ja, nichts davon muss sein. Also das ist
Bewältigungsmechanismus.
Ja. Du musst das ja aushalten. Stell dir mal vor, das würde in einem irgendeinem Kontext, was du eben geschildert hast, das erleben so viele Frauen. Vaginale Untersuchung ist eh schon umstritten, wofür man die überhaupt braucht, ja. Und als würden da 7 Leute das unterschiedlich tasten. Jede Hebamme lernt das, ja. Das wird dann einmal gemacht, okay. Es ist, stell dir mal vor, das würde in irgendeinem Setting passieren, was nicht Geburt wäre. Ja. Das wäre ein sexueller Übergriff sondergleichen. Du wärst Opfer von sexualisierter Gewalt geworden. Und im Geburtskontext wird das normalisiert, dass fremde Menschen, ohne sich dir vorzustellen oder zu fragen, ob sie das dürfen, in deinen Körper fassen. Da wird mir immer noch schlecht. Und ich habe es auch erlebt. Aber mir wird immer noch schlecht, wenn ich jetzt darüber rede und darüber nachdenke, was da jeden Tag in so einer Geburtsklinik passiert. Ja, das war jetzt hart. Ne?
Ja, das war jetzt
so. Es ist einfach so, ja.
Alle mal durchatmen, genau. Was für mich da wahnsinnig zentral war, was ich mir sogar echt auch rausgeschrieben habe, weil ich es so, so, so wichtig finde. Wenn ich darf, zitiere ich es kurz aus deinem Buch, ein kleines Zitat. Das, was jede Frau beschreibt, ist ihre Wahrheit. Die Deutungshoheit über ihre Erfahrungen liegt allein bei ihr. Ja, das war, also wenn nicht einer der wichtigsten Sätze für mich im ganzen Buch, weil genau hier passiert das, es darf niemand anders sagen, was ich als Übergriff empfunden habe, was ich als Gewalt empfunden habe, weil ich sage, wie es mir damit gegangen ist, das ist meine Wahrheit. Und ja, vielleicht kann hinterher jemand sagen, es hatte diesen und diesen Grund, aber mein Gefühl gehört mir. Und wenn ich mich da hilflos übergangen, eben auch gewalttätig behandelt gefühlt habe oder herabgesetzt, abgewertet, was auch immer, dann ist das meine Wahrheit. Und da darf niemand anders das umdeuten.
Und das war für mich auf jeden Fall super wichtiger Punkt. Also es hat auch lange gedauert, bis ich das verstanden habe, aber das gilt ja für jede Gewalttat. Ein Opfer von Gewalt ist, sagt, dass es Opfer ist. Da braucht es keinen Täter, der sagt, nee, war aber nicht so. Ne? Also,
ja. Nee. Und ist auch ein ganz zentral bei Traumata, wenn man sagt, was ist ein Trauma? Das ist eine subjektive Wahrnehmung. Ich war hilflos. Ich kann das nicht verarbeiten. Und da, das hast du auch so schön auf den Punkt gebracht, dass es nicht im Fachjargon, wie es halt in den Psychologiebüchern steht, sondern dass es für jede Frau nachvollziehbar ist, warum sie die Person ist, die sagt, das war Gewalt oder das ist traumatisch. War sehr, sehr schön. Und es läuft dann tatsächlich auch bei diesem Aspekt alles auf die Selbstbestimmung hinaus. Also ich bestimme, was bei der Geburt passiert und ich bestimme auch die Deutung. All das geht auf ein Ziel, die Selbstbestimmung. Aber erzähl uns oder erklär uns, wie funktioniert das oder wie stellst du dir die Selbstbestimmung vor?
Also eigentlich ist das ganz einfach. Selbstbestimmung heißt, dass ich als Frau entscheide, was mit meinem Körper geschieht. Bei einer Geburt heißt das, dass ich jedem Eingriff zustimme, auch einer vaginalen Untersuchung, wenn man die jetzt mal ganz am Anfang dieser Eingriffe sieht. Auch das ist ein Eingriff in meine Geburt und dass nichts ohne mein Einverständnis geschieht. Und bei einer selbstbestimmten Geburt hat das medizinische Personal übrigens auch das Ziel, dass ich selbstbestimmt gebäre. Also ich brauche nicht so Ärztinnen, die die Augen verdrehen, weil ich mit dem Geburtsplan dahin komme und jetzt irgendwie mitreden will, sondern selbstbestimmte Geburt heißt, dass das Ärztinnen, Ärzte und vor allen Dingen auch Hebammen sind, die verstehen, dass jede Frau ein eigenes Individuum ist, eine eigene Begleitung braucht. Klar, zum Beispiel Hebammen sind Expertinnen für die Geburt in dem Sinne, dass sie sagen können, an dem Punkt könnte ich dir diese Übung oder diese Atemtechnik oder diese Position empfehlen. Das sollen sie auch tun, das ist ihr Job. Aber immer im Verständnis, dass jede Frau anders ist und die eine sagen kann, das tut mir gut und die andere sagt, ich will das gar nicht. Eine will in eine Wanne, eine gar nicht, eine will was ganz anderes, eine will eine Audiodatei nur hören und mit niemandem reden. All das ist richtig. Jede Frau entscheidet selber, wie sie gebären möchte. Und wenn es dann, und das ist rein medizinisch betrachtet eigentlich sehr selten, dazu kommt, dass es Probleme gibt, dass es wirklich medizinische Eingriffe notwendig sind, das gibt es ja, dann heißt Selbstbestimmung aber auch, dass das auf Augenhöhe und in Ruhe erklärt wird, dass mir Alternativen erklärt werden. Also, dass gesagt wird, wir können A, B oder C machen. Ich empfehle dir C, weil, aber, das ist auch eine Möglichkeit. Und ihr beide als Paar habt jetzt mal 20 Minuten darüber zu überlegen. Das ist auch Selbstbestimmung. Das heißt nicht, dass immer genau die Geburt so laufen wird, wie ich das vielleicht in meinen Geburtsplan schreibe. Aber ich auch auf diesem Weg selbstbestimmt mitgenommen werde. Und darum geht's mir.
Und dafür empfiehlst du, dass wir auch jemanden an unserer Seite haben, der uns hilft, für unsere Rechte einzutreten. Das fand ich sehr gut. Aber da werden die Väter ja komplett, also die sind ja da null drauf vorbereitet auf diese Rolle.
Ja, das müssen sie halt, wichtiger Punkt, das müssen sie sich halt überlegen. Das muss sich jedes Paar überlegen. Mhm. Also deshalb sage ich wirklich, Wissen ist Macht sowieso, aber bei der Geburt ganz besonders. Das gilt natürlich für die Frau, um die das geht, aber es gilt auch um die Begleitpersonen oder Personen. Ich erkläre das in meinem Buch ja ganz klar, dass es den Begriff eines Geburtsteams gibt. Das ist so eine Corona-Folge, dass das immer nur eine Person sein soll, die da mitkommt. Das ist aber nirgendwo festgelegt. Das sagen Kliniken, aber ich kann auch sagen, ich bringe jetzt noch jemand Zweiten mit. Das ist mir total wichtig, weil das habe ich auch in meinem Buch, auch Männer sind sehr unterschiedlich oder Partnerinnen sind sehr unterschiedlich. Also was diese Person, die da mitkommt, sich zutraut oder nicht, muss das Paar miteinander besprechen. Die Frau ist natürlich die, dessen Körper das ist, Selbstbestimmung, Geburtsplan, sich überlegen, wie will ich das? Dann auch ist jeder auch ein anderer Typ, also unter wen noch zu sagen, gehen Sie weg, ich will das nicht, oder warum ist das jetzt medizinisch notwendig, was passiert, da gibt es so ganz viele Empfehlungen, was für Fragen man stellt, um abzuklären, ob wirklich ein Eingriff medizinisch notwendig ist. Sich das anzugucken, kann der Partner das leisten, will der das leisten oder nehmen wir wen anders mit? Nehmen wir vielleicht eine total taffe Mutter oder Schwester mit oder eine Freundin, die so irgendwie tough ist und da, wenn ich die gut briefe, die richtigen Fragen für mich stellt, während mein Partner nur meine Hand hält, kann auch sein. Oder tatsächlich eine Doula, die ja dafür ausgebildet ist, mich emotional auch zu unterstützen. Da gibt es auch sehr unterschiedliche Auslegungen in diesem Beruf, das kann man ja vorher klären. Aber ich sage immer, gerade bei Frauen, denen zum Beispiel eine natürliche Geburt sehr wichtig ist, die eigentlich keine Eingriffe wollen, dazu sagen, okay, dann bereite dich gut vor, schreib deinen Geburtsplan, nimm jemand mit, der auch für deine Rechte mitkämpft und dann lass dich drauf ein und du hast dieses sichere Umfeld, du hast dich gut vorbereitet, dann kannst du das machen. Das ist nicht immer so, dass das der Partner kann. Das ist ganz wichtig, sich das vorher zu überlegen und sich genau anzugucken, was kann ich da leisten und was nicht.
Ja, die Partner sind ja auch total involviert. Ja, und
dass man auch zu sich selber ehrlich ist und dass man es vielleicht nicht kann.
Ganz wichtig, also weil ich habe auch einen Vater in meinem Buch, also ich habe ja mit Müttern und Vätern gesprochen, der sagt, er hatte schon, als die Frau gesagt hat, hier ist meine Liste, du musst das durchkämpfen, hat er schon kein gutes Gefühl gehabt. Und er hat das aber nicht gesagt. Und sie war hinterher tot, das ist ja auch für Beziehungen ganz schlimm, ne? Wenn dann die Frau das Gefühl hat, ich habe hier Gewalt erlebt und der Partner stand daneben und hat nichts gemacht, weil er auch überfordert war, dann belastet das natürlich Beziehungen total stark, als wenn man vorher schon mal klärt, welche Rolle geht und welche nicht. Und vielleicht nehmen wir noch wen mit. Ja.
Ja, das Problem ist halt, dass man bei der ersten Geburt all das nicht weiß. Wichtig, ja. Also bei der zweiten Geburt, da wusste ich ja, was kommt. Es war jetzt bei mir auch ein geplanter Kaiserschnitt und das ganz anders. Aber wir hatten beide eine ganz andere Vorstellung dessen, was auf uns zukommt. Und wie kriegt man das denn hin? Das ist die ganze Zeit meine Frage, so ein bisschen im Kopf. Dass Mütter gut aufgeklärt sind, schon, also Erstlingsmütter und Väter, ohne ihnen Angst zu machen.
Ja, das ist wirklich ein super schwieriger Punkt und das ist die größte Kritik an meinem Buch von werdenden Eltern, die sagen, das kann man nicht lesen, hat man Angst vor der Geburt. Und ich sage, nee, also weil jedes meiner Kapitel hat am Ende ganz konkrete Tipps zur Vorbereitung auf die Geburt. Ja, da drinnen sind auch Geschichten, die nicht schön waren, die sind aber notwendig, um zu verstehen, was das für ein System ist und zu verstehen, das kann jeder Frau bei der Geburt in einem Krankenhaus passieren, was ich da aufgeschrieben habe. Deshalb habe ich es aufgeschrieben. Ich kann immer nur sagen, wenn ihr das vorher nicht macht, dann lest ihr es wahrscheinlich hinterher. Das ist hart, ja, aber wenn ich mich nicht informiere, ich habe es ja auch nicht, also man muss auch mal sagen, am liebsten hätte ich natürlich ein ganz anderes Geburtssystem. Jetzt zu kommen, was Frauen und Paare tun müssen, um da irgendwie gesund durchzukommen, ist natürlich furchtbar. Ja, also so. Aber das System ist ja, wie es ist. Und über 98% aller Paare gehen zur Geburt in ein Krankenhaus. Und da setze ich jetzt an mit dem Buch und sage, okay, wenn ihr das wollt, dann müsst ihr das und das über Kliniken und Geburtshilfe wissen und euch so vorbereiten, damit ihr da möglichst gut durchkommt. Mhm. Weil was ich gemacht habe vor meiner ersten Geburt, ich habe einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Nichts von dem Thema drin. Ich habe 2 Geburtsratgeber gelesen, schön mit süßem Baby vorne drauf. Nichts von dem Thema drin. Und es erscheinen auch jetzt noch Bücher über die Geburt in der Klinik, in dem nichts davon da drin steht, dass es Eingriffe gibt ohne medizinische Indikation, dass es Hebammen gibt, die gemeine Dinge sagen, dass es ein System ist, das voll Überforderung lebt und Vernachlässigung als Folge. Und das ist schon auch unverantwortlich von dem System insgesamt, nicht darüber zu informieren. Ne? Also es ist nicht das Problem jeder einzelnen Frau, dass sie jetzt unbedingt das irgendwie rausfinden muss. Aber deshalb mache ich ja meine Arbeit. Deshalb schreibe ich Artikel, die in Zeitungen erscheinen und auf Online-Medien und spreche jetzt mit euch. Ich habe dieses Buch geschrieben und ich spüre, ich kriege super viel Zuspruch von Menschen, die in diesem Bereich unterwegs sind, die sagen, es wird höchste Zeit, dass wir das richtig publik machen, damit es überhaupt mal bei den Leuten ankommt. Also wenn mir das jemand vorher gesagt hätte und ich wenigstens mal Gewalt unter der Geburt gegoogelt hätte, dann hätte ich ja schon mal mich ein bisschen, ich bin ja Journalistin, ja, da hätte ich mich ein bisschen einlesen können. Und ich kenne auch Frauen, die das jetzt machen natürlich. Also ich habe gerade neulich mit einer Freundin ihren Geburtsplan besprochen, die sich ganz genau damit auseinandergesetzt hat, was wie passieren kann, wann will sie was, wo geht sie hin zur Geburt. Also das ist auch eine super wichtige Frage, was ist der richtige Geburtsort für mich, da richtig Zeit reinzustecken, hat sie gemacht. Und die ist jetzt total sicher, weil sie diesen Plan hat, weil ihr Partner gebrieft ist, weil sie diese Orte genau ausgesucht haben. Also sie geht ins Geburtshaus, aber auch in welche Klinik komme ich, wenn das nicht klappt und wie, ne, dafür den Geburtsplan. Man geht ganz anders in so eine Geburt, viel sicherer, wenn man diese Vorbereitung hat. Da bin ich mir wirklich sicher und so war das auch bei meiner zweiten Geburt.
Weil ich zögere eben manchmal, schwangeren Freundinnen zu erzählen von meiner Geburt, weil ich denke, es wäre schon wichtig, wenn sie es wissen, genau diese, und habe dann immer mich eher zurückgehalten mit der Folge, die du nennst. Danach haben wir über ihre Geburt gesprochen und uns über genau diese Sachen ausgetauscht.
Ja, also ich habe eine Frau in meinem Buch, die hat bei der gleichen Hebamme Ähnliches erlebt und ich kannte die vorher und die hat sogar das gewusst und es tut ihr jetzt natürlich total leid, aber die hat gedacht, du bist ja schon hochschwanger, ich kann dir jetzt nicht die Angst machen und hat mich da hingehen lassen. Ich werfe ihr das auch nicht vor, aber ich halte da nichts von, weil Frauen selber entscheiden müssen, wie sie mit Informationen umgehen. Du musst ja nicht, also als Frau nach einer traumatischen Geburt, die absolute Horrorgeschichte erzählen. Aber man kann ja mal fragen, du, meine Geburt war nicht so selbstbestimmt, wie ich es gern gehabt hätte. Möchtest du wissen, was ich daraus gelernt habe? Möchtest du vielleicht wissen, was ich bei einer nächsten Geburt anders machen würde? Oder möchtest du vielleicht wissen, welche Fragen ich dir empfehlen würde, dir vorher zu stellen? Man will ja nicht die Horrorgeschichte erzählen, aber man kann, weil wir haben es doch erfahren. Wir haben doch so viel daraus gelernt, dieses Wissen zu teilen. Das wäre, glaube ich, die Grundidee bei den Gesprächen nach einer traumatischen Geburt. Mit schwangeren Freundinnen oder Freundinnen, die Kinder bekommen wollen.
Ja, ich muss sagen, dass ich da tatsächlich auch ein bisschen mich manchmal über die Geburtsvorbereitungskurse ärgere, wo dann tatsächlich auch einfach etwas inzwischen recht Normales wie der Kaiserschnitt ausgespart wird und wenn die Frauen dann, wenn es dann doch zum Kaiserschnitt kommt, sind sie überrascht, warum plötzlich ihre Arme festgeschnallt werden für den Kaiserschnitt.
Nicht, das war furchtbar.
Und ja, genau, eben, und wo ich mir denke, das wäre, also da, das kann man auch ganz normal einfach berichten, das ist eine Möglichkeit des Geburtsverlaufs und das würde dann so und so ablaufen. Davor muss man ja keine Angst machen, weil das Wissen, wie es dann abläuft, gibt einem ja dann auch wieder ein bisschen Vorhersehbarkeit und Vorhersehbarkeit steuert in uns auch unser Gefühl von Sicherheit. Also da bin ich dann wirklich ärgerlich darüber, wenn solche Dinge wir werden ja auf Elternschaft sowieso schon so gut wie gar nicht vorbereitet. Das Einzige, worauf wir vorbereitet werden, vom Namen her, ist die Geburt durch einen Geburtsvorbereitungskurs. Und dann fallen da aber so große Dinge wie, welche Eingriffe sind möglich oder könnten dir vorgeschlagen werden? Wie kannst du im Nachgang über Gewalt reden? Was passiert beim Kaiserschnitt? Das wird dann ausgelassen? Das macht mich ein bisschen wütend.
Ja, das ist aber einfach vom System her auch ein großes Problem, dass jede Hebamme in diesem Geburtsvorbereitungskurs erzählen möchte, wie sie Geburt sieht. und was sie wichtig findet. Das war bei meiner Geburtsvorbereitungskurs beim ersten auch so. Irgendeine Mutter hat sich gemeldet, ist da was mit Eingriffen. Da hat die Hebamme gesagt, na, wenn das passiert, ist das so. Das war der einzige Bezug zu diesem Thema. Und wenn man nicht weiß, dass diese Eingriffe in Kliniken gemacht werden, auch wenn sie medizinisch nicht notwendig sind. Also es gibt eine Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin, da steht alles Wissenschaftliche drin, erforscht, wann welche Eingriffe sinnvoll sind und wann nicht, da hält sich keiner dran. Weil es andere Strukturen in Kliniken gibt, das analysiere ich ja genau in meinem Buch, warum das so ist, ja, warum man nicht dem aktuellen Stand der Wissenschaft entsprechend medizinische Geburtshilfe macht, sondern wie der Chefarzt das sagt oder wie man das schon immer gemacht hat oder es vor 40 Jahren gelernt hat. Ja. Und dein Beispiel jetzt mit dem Anbinden beim Kaiserschnitt ist, habe ich auch in meinem Buch als ganz wichtiges Thema, weil das passiert nicht in jeder Klinik. Das entscheidet der Anästhesist vor Ort oder der Oberarzt nach Anästhesie, manchmal die Chefärztin, Chefarzt der Geburtshilfe. Es gibt durchaus Kliniken, in denen das nicht gemacht wird, weil sie wissen, wie extra traumatisierend es für Frauen ist, während sie betäubt werden und an ihrem Körper aufgeschnitten wird, damit ihr Kind auf die Welt kommt, an den Armen ausgestreckt fixiert zu sein. Das ist auch ein Skandal in sich, dass das gemacht wird, ohne es den Frauen zu sagen. Ich finde das auch eine Verantwortung bei so einer Klinik, wenn ich dann Infoabend mache und erkläre, wie ich was mache. Ich persönlich wünsche mir, dass jede Frau, die mein Buch gelesen hat, auf dem Infoabend die Hand hebt und fragt, schnallen Sie die Frauen beim Kaiserschnitt an, den Armen fest. Das ist einfach was ein ehrliches Recht von einer Frau ist, wenn sie in eine Klinik geht, ob ihr das da passiert oder nicht. Das muss ich doch vorher wissen, dann kann ich immer noch sagen, mir ist das aber so wichtig, weil die haben ja die Neonatologie und dann nehme ich das in Kauf, beim Kaiserschnitt festgeschnitten zu werden. Wieder eine selbstbestimmte Entscheidung, dass ich das mache. Aber wenn ich das nicht weiß, dann liege ich da, also Katharina, was du beschreibst, das erzählen wirklich viele Frauen, es haben mir auch Väter erzählt, da liegt meine Frau wie Jesus am Kreuz. Sie wissen nicht, wie das sein kann. Eine Frau hat auch erzählt, dass sie so spät losgeschnallt worden ist. Sie konnte ihr Kind, was auf dem Bauch kam, gar nicht halten, weil sie noch an den Armen festgeschnallt war. So traumatisierend, ja. Und das wird einfach aus Routine gemacht. Ja. Und nicht darüber gesprochen, nicht informiert.
Okay. Ich würde wahnsinnig gern noch in einen schönen Ausblick gehen. Es ist natürlich ein bisschen utopisch, aber vielleicht, ich glaube, man kann sogar über ein paar Ländergrenzen gucken, wo es auch schon anders gemacht wird. Aber was sagst du? Wie kann gute Geburtshilfe ausschauen? Und wie würdest du dir ein System wünschen, in dem solche Dinge...
Ich finde das gar nicht utopisch. Ich finde das angebracht und notwendig. Aber das ist ja auch das, womit ich jetzt raus in die Welt gehe. Also erstmal gibt es relativ einfache Dinge, die schnell gemacht werden. Man könnte auf jeder Station zum Beispiel verpflichtende Schulungen in traumasensibler Geburtsbegleitung anbieten. Was heißt anbieten? Also man müsste alle verpflichten, das zu machen. Da gibt es Expertinnen, Experten, die das machen. Ich komme auch gerne in jede Geburtsklinik und erzähle, was Frauen bei der Geburt erleben und was sie nicht mehr erleben sollten, was nicht mehr gemacht werden sollte und was vor allen Dingen nicht mehr gesagt werden sollte. Dann brauche es eine völlig andere Fehlerkultur. Wenn das berichten junge Hebammen, die studieren den Beruf jetzt, lernen ganz anders Geburten zu begleiten. Und wenn sie dann in den Kreißsaal kommen, ist da die Frau, die Kollegin, die das seit 40 Jahren so macht und pöbelt die Frauen an und die junge Hebamme traut sich gar nicht zu sagen, also ich finde das jetzt nicht so gut, wie du mit der Frau redest. Also wenn man da etablieren würde, jede Klinik für sich, wir machen hier eine Fehlerkultur, wir wollen was ändern. Und wir schaffen Räume, um darüber zu sprechen, wie wir mit Frauen unter der Geburt reden, dann wäre das schon mal was richtig, richtig Großes. So. Und dann braucht es natürlich, also auch wenn diese Dinge passieren oder umgesetzt würden, gäbe es immer noch Dinge, die nicht so sind, wie es sein sollte. Und Frauen würden immer noch ab und an mal was Schlimmes erleben. Und das Wichtigste ist, dass das einen Raum kriegt. Also ich stelle mir vor, man hätte einfach auf jeder Geburtsstation eine Psychologin, die mit jeder Frau nach einer Geburt redet und einfach fragt, wie geht's dir? Und zwar nicht im Sinne von, ich erkläre dir jetzt, warum das richtig war, was wir mit dir gemacht haben, sondern da schon mal den Raum öffnen, was rauszulassen. Das macht so einen Unterschied, weil da sind wir wieder bei der Frage, warum das so wenig besprochen wird. Diese Frauen wissen es ja nicht. Also ich saß wirklich monatelang mit meinem Baby auf dem Sofa und habe nicht verstanden, warum ich so zerstört bin, warum ich nicht mehr ich bin, warum ich nichts mehr fühle, warum es mir so schlecht geht. Und diesen ganzen Frauen möchte ich ja mit diesem Buch sagen, du bist nicht allein mit dem, was du erlebt hast, du kannst nichts dafür, du bist nicht schuld, sondern dieses System ist schuld. Und da könnten ja so Psychologinnen oder erste Gespräche darüber ja mal helfen, den Frauen frühzeitig zu erklären, wenn es dir jetzt schlecht geht, dann ist das auch okay und wir finden einen Weg zurück. das war jetzt noch ein kleiner Einschub zum Thema, ja, wie sich das System ändern muss. Und dann gibt's natürlich wirklich dieses Thema Selbstbestimmung als Ziel. Also das, mhm, da würde man Geburt auch in medizinischer Ausbildung ganz anders unterrichten. Dass zum Beispiel Hebammen erstmal den physiologischen Prozess einer Geburt auch Ärzten erklären und nicht gleich diese Eingriffe als völlig normal und Teil von Geburten verstehen wird. Und natürlich braucht es eine andere Finanzierung. Also das analysiere ich ja auch genau in meinem Buch, mhm, dass wir völlig finanzielle Fehlanreize haben, dass eine Geburtshilfe ohne Eingriffe sich nicht rechnet. Und natürlich, dass diese ewigen Kreiserschließungen auch nicht helfen. Also dass ich immer weniger Auswahl habe als Frau, wo ich hingehen, mhm, kann. Also man braucht natürlich flächendeckende Geburtshilfe in allen Formen. Also Hausgeburt, Geburtshaus und Klinik. Da müsste sich richtig was ändern.
Das stimmt auf jeden, ja, Fall, ja.
Genau, ich denke auch, also bei mir haben sich auch Hebammen und Ärzte entschuldigt am Tag nach der Geburt von sich aus für die Umstände. Und das kann ich auch nach wie vor einfach akzeptieren, dass, wenn man an Weihnachten ein Kind kriegt, die Personaldecke sehr dünn war. Aber es sind eben trotzdem Dinge schiefgelaufen, für die man sich auch hätte entschuldigen können oder die man mit mir hätte besprechen können. Das sind zwei Sachen, wie du auch sagst. Ne? Also man kann ja, es passiert vielleicht immer wieder was und wir haben auch, es arbeiten alle unter Druck und trotzdem möchte man ja menschlich behandelt werden. So. Also
ja,
ja. Deswegen hat mir die Entschuldigung, die war schön und gut, aber es hat halt nicht gereicht oder hat mir nicht meine Sicherheit zurückgegeben, nee, oder
nee, aber ja, die sind auch nicht so reflektiert. Also das ist schon besonders, dass, ja, sie sich überhaupt entschuldigen, weil, mhm, die meisten Frauen erleben, also ich habe das ja, bin ja ganz viele Stufen, da haben jetzt gar nicht drüber geredet, so detailliert, was man alles machen kann, um so ein Trauma wieder aufzuarbeiten. Ich habe ganz, mhm, viele Stufen gemacht, bin in eine Traumagruppe gegangen mit einer Therapeutin, habe mir dann den Geburtsbericht schicken lassen, den mit einer Hebamme besprochen, mhm, und entschuldigt mal ganz kurz. Vielleicht können wir das rausschneiden. Ich habe so noch ein bisschen Schnupfen. Genau. Und dann bin ich ja in die Klinik gegangen und habe mit einem 8-seitigen Beschwerdebrief mich mit dem Chefarzt und der Oberärztin unterhalten. Und das war dann auf eine gewisse Weise heilsam, weil ich gemerkt habe, okay, es ist echt System. Die finden das, mhm, total normal, was mir passiert ist. Die einzige Entschuldigung, die ich gehört habe, war, es tut mir leid, dass sie das so empfunden haben. Also es war eine Non-Apology, es war keine Entschuldigung. Mhm. Und ich habe im Endeffekt gelernt, dass das eine ganz normale Geburt in diesem Krankenhaus war. Und das muss man sich ganz genau überlegen, also welches Gespräch man mit Ärztinnen und Ärzten nach einer traumatischen Geburt wieder führt. Ich sag immer, nie alleine gehen. Also, mhm, ich hatte meinen Partner und eine Traumatherapeutin dabei. Wir waren 3, die waren 2, also schon mal Mehrheit sein und nichts von dem anderen erwarten. Nur hinzugehen, um das loszuwerden, was mich belastet. Das habe ich gemacht. Mhm. Ich habe den auch ausgelacht, als der mir erklärt hat, warum ein unangekündigter Dammschnitt ohne Einverständnis der Frau und ohne Information der Frau bei ihnen normal ist. Das ist für mich die größte körperliche Belastung und auch psychische Belastung aus dieser Geburt gewesen, dass man ohne mich zu fragen die intimste Stelle meines Körpers aufgeschnitten hat. Ist bei denen normal? Das zu verstehen, ist auf gewisse Weise heilsam, auch wenn es an der Sache nichts ändert und die sich dafür nicht entschuldigen und es auch nicht ändern. Aber das ist wirklich total wichtig zu verstehen, okay, und es ist wirklich abgefahren, aber es hat nichts mit mir zu tun, was da passiert ist. Obwohl es mich so fertig gemacht hat und so belastet hat, zu ungerecht war, es hat nichts mit mir als Mensch zu tun, was da passiert ist. Und das ist eine heilsame Erkenntnis.
Okay. Ich würde total gerne zum Abschluss noch für alle, die jetzt vielleicht ein bisschen mit dem Kopfhörer da sitzen und beginnen, ihre eigene Geburt zu das eigene Geburtserlebnis zu reflektieren oder die da gerne mit jemandem drüber reden wollen, die sich jetzt davon auch, ich denke, man kann in diesem Kontext auch wirklich getriggert fühlen, sagen, an wen können sie sich denn wenden? Hast du da noch eine Anlaufstelle?
Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Also erstmal gibt es tatsächlich von dem Verein Motherhood e.V., setzt sich ein für eine selbstbestimmte Geburt, gibt es ein Hilfetelefon für belastende und schwierige Geburten. Kann man googeln oder vielleicht packt ihr das auch in die Shownotes. Da kann man einfach zu bestimmten Zeiten anrufen und erstmal wird man da total ernst genommen, weil da rufen lauter Frauen an, die sagen, meine Geburt hat mich belastet. Dann gibt's auch wirklich immer mehr Angebote zu dem Thema. Also bei dem Verein Licht und Schatten gibt's auf der Website, vielleicht heißt es auch Schatten und Licht, ich verwechsel es immer, kann man googeln. Schatten und Licht, ne? Ja, die sind ganz toll, die haben auf der Website eine Liste von Gruppen, Also von so eine Art Selbsthilfegruppen. Also das hat mir einfach so viel geholfen, mit anderen Frauen zu sprechen. Habe ich jetzt noch so eine ganz tiefe Verbindung mit vielen Frauen, einfach zu wissen, okay, wir sind hier nicht alleine damit, sondern du hast das auch erlebt, was hat das mit dir gemacht? Und da auch Gemeinsamkeiten zu entdecken. Oder auch, es gibt es auch auf dieser Website, eine Liste von Therapeutinnen, Therapeuten, die darauf spezialisiert sind. Also da gibt es immer mehr. Und deshalb sage ich, es ist völlig okay, wenn es Frauen nach Geburten nicht gut geht, und sie dürfen sich und sollen sich bitte Hilfe holen.
Sehr, unbedingt. Also darüber reden, Hilfe holen, und schon allein, es kann beim Aussortieren schon helfen, wenn man irgendwie spürt, ich kann da was nicht greifen, nicht richtig akzeptieren, nicht verarbeiten, irgendwas ist da, dann kann das auch schon richtig helfen, da drüber zu reden und beim Reden sortieren. Sehr, sehr cool.
Ja, und genau für diese Frauen habe ich ja auch dieses Buch geschrieben. Also es ist ja für zwei Gruppen. Einmal für Frauen, die merken, diese Geburt war nicht so, wie ich das wollte. Mhm. Was ist mir da überhaupt passiert? Und beim Lesen werden sie merken, oh, es passiert sehr vielen Menschen. Oh, das hat einen Namen. Also wenn ich jetzt über das spreche, wofür ich recherchiere, habe ich das oft, dass Leute, wenn ich vom Christella-Handgriff erzählen, so, oh, das war bei mir auch, es war so schlimm, aber sie hatten dieses Wort gar nicht und gar nicht, dass das irgendwie falsch sein könnte. Also das, damit will ich natürlich mit diesem Buch auch ganz veröffnen, zu sagen, lies das und du verstehst, du bist nicht alleine. Auf der anderen Seite eben zu sagen, lies das und du weißt, was du, womit du dich beschäftigen solltest, bevor du in der Klinik zur Geburt gehst, ne? Ja, das ist mir einfach super wichtig.
Das war auch noch eine Frage, die Katharina beschäftigt hat, so, wenn man jetzt eine traumatisierende, belastende oder schwierige Geburt hat, dann hat man ja vielleicht aus dieser Erfahrung heraus dann auch Angst, ein weiteres Kind zu bekommen. Dabei kann aber dein Buch ja dann trotz der vielen Dinge, die du beschreibst, die falsch laufen, kann es genauso eben auch bestärkend sein und einen Plan an die Hand geben. Ich möchte nochmal Mama werden, aber dieses Mal auf meine Art und selbstbestimmt und in meiner Kraft. Und was braucht es da dafür? Mit was muss ich mich
total
vorher beschäftigen?
Richtig. Also es geht wirklich darum, sich die Zeit zu nehmen, die man braucht, das eigene Trauma aufzuarbeiten. Also ich hatte gerade die letzten Tage wieder mit meiner großen Tochter so ein Gespräch, weil sie immer sich beschwert, dass die Kleine, dass die so viel jünger ist, weil da 5 Jahre dazwischen sind. Und dann sage ich immer, du weißt ja, wie das war mit der Geburt und dass ich lange gebraucht habe, um mich das wieder zu trauen. Und das finde ich, weil wir Eltern, wir machen uns ständig Gedanken darum, wie wir unsere Kinder gut begleiten, was die brauchen und was nicht. Und natürlich sagen die Leute ständig, mach kleine Abstände zwischen den Kindern, können die miteinander spielen, ist viel besser und so. Diesen Druck habe ich auch gespürt, aber ich habe auch gespürt, dass ich da noch nicht bin. Also ich brauchte einfach wirklich diese Jahre, um in die Gruppe zu gehen über Jahre, eine Therapie zu machen, mir das ganze System Geburtshilfe anzugucken, mich wirklich gut darauf vorzubereiten, wo gehe ich hin? Ich bin ja in eine ganz andere Klinik gegangen, ich bin in einen hebammengeleiteten Kreißsaal gegangen. Da war eine ganz andere Betreuung und Begleitung möglich. Und sich dann auch trotz dieses guten Ortes, wo ich einen Platz gekriegt habe, habe ich mich darauf vorbereitet, zu sagen, ich möchte das nicht, wieso wollen Sie diesen Eingriff machen? Ich möchte nicht, dass Sie so mit mir reden. Also sich ganz konkret darauf vorzubereiten, was passiert, wenn mir das wieder passiert? Wie kann ich dann anders damit umgehen, auch wenn ich das alles nicht gebraucht habe? Und dafür ist dieses Buch eben auch da. Und wenn, das möchte ich aber auch sagen, wenn eine Frau für sich entscheidet, ich mache das nicht noch einmal, ich möchte keine weiteren Kinder, dann ist das natürlich auch in Ordnung. Aber ich glaube, das ist schon möglich mit einer, also da, wo der Kinderwunsch so groß ist, dass man sagt, eigentlich will ich wirklich ein zweites Kind, dann wirklich sich die Zeit zu nehmen, das aufzuarbeiten, vielleicht mein Buch zu lesen oder auch mit anderen Leuten drüber zu sprechen, mit einer Expertin, mit einer Therapeutin, wie auch immer, aber wirklich gut begleitet und gut begleitet und unterstützt, in eine zweite Geburt zu gehen. Und hatten wir jetzt noch gar nicht beim Thema Selbstbestimmung, es ist auch durchaus in Ordnung und richtig und wichtig. Katharina, du hast es eben am Rand erwähnt, dass die zweite Geburt dann ein geplanter Kaiserschnitt war. Also ich habe in meinem Buch etliche Mütter, die eine traumatische Geburt hatten und danach eine zweite gute. Und diese gute geht alles von Hausgeburt bis geplanter Kaiserschnitt. Eine gute zweite Geburt kann all das sein. Und das gibt vielleicht auch Hoffnung, dass ich diese Frauen in meinem Buch habe, die erzählen, wie ihre zweite Geburt so ganz anders war, weil sie das anders vorbereitet hatten und an einen besseren Ort gekommen waren, wo auch ihre Geschichte gesehen wurde und sie unterstützt wurden. Also das, finde ich, macht vielleicht auch dann noch ein bisschen Hoffnung.
Meine zweite Geburt hat uns auch alle ein bisschen versöhnt mit diesem Lebensereignis und war im gleichen Krankenhaus sogar. Also auch das geht. Ne?
Ja, okay.
Also nur, ich war besser vorbereitet, wir sind anders reingegangen. Also es ist
ja
Teil, aber auch das hat gut funktioniert. Ja, auch das, und die habe ich als gut in Erinnerung.
Das ist schön, weil das versöhnt wirklich. Also mich hat das mit dem ganzen Thema Geburten so versöhnt, diese zweite Geburt, dass ich überhaupt dieses Buch erst schreiben konnte.
Ja, das stelle ich mir nämlich auch schwierig vor, da diesen ganzen Prozess, also im Schreiben nochmal komplett zu durchleben, da musst du schon wieder gut bei dir gewesen sein und versöhnt, ja, auf jeden und Fall. In deiner Sonst wär Kraft. Das nicht weil, gegangen. Genau, ja. Aber es freut mich sehr, dass es diesen Weg genommen hat, dass du so viel Kraft draus schöpfen konntest, um jetzt anderen zu helfen. Das ist schon auch eine sehr starke Leistung nach so einem Erlebnis.
Danke. Ja, es bedeutet mir auch super viel. Also ich kriege natürlich jetzt auch viel Rückschriften von Müttern, die Ähnliches erlebt haben oder die Mütter, die ich für mein Buch interviewt habe. Und das ist jetzt natürlich auch ein sehr besonderer Moment, dass dieses Buch jetzt da draußen ist.
So, willkommen zurück. Wir hatten technische Probleme und uns hat in einem wunderschönen Ende einfach die Aufnahme abgeschnitten. Aber wir wollen euch die nicht schuldig bleiben und reichen die jetzt nach. Daher nochmal willkommen zurück, Lena.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, wieder da zu sein. Das war doch sehr abrupt, das letzte Mal.
Das war wahnsinnig schade, aber wir hatten ganz am Schluss der Folge darüber gesprochen, dass du dich jetzt besonders freust, dass dieses Buch jetzt draußen ist, diese Geschichte in der Welt. Und jetzt wollte ich da gerne noch an der Stelle einhaken und fragen, wie fühlt sich das jetzt an? Ja, und wie sind die Erfahrungen und die Rückmeldungen dazu, dass du mit einer so persönlichen Sache und natürlich auch viel mehr fachlichen Tipps und den Infos von anderen an die Öffentlichkeit gegangen bist?
Ja, das ist total abgefahren. Das ist absolut bewegend, überhaupt das Buch in den Händen zu halten. Dann, das habe ich jetzt neulich zum ersten Mal gemacht, in den Buchhandel zu gehen und um die Ecke, wo sind hier die Familien? Ah, da. Und dann das Buch da zu sehen. In mehreren Buchläden standen auch gleich 6, 7 Stück. Das hat mich super motiviert und einfach ganz glücklich gemacht, weil ich dann verstehe, okay, im Buchhandel sind auch Leute, die verstehen, dass das ein Thema ist, weil das ist ja auch immer so eine Hürde als Autorin, die man nehmen muss, dass die überhaupt mein Buch in ihre Läden stellen. Also das ist toll. Und dann war natürlich sehr bewegend mit dem Veröffentlichen des Buches, habe ich auch viele Interviews gegeben und sehr viele Zuschriften bekommen von Frauen, die Ähnliches erlebt haben, sehr persönliche Erfahrungen, auch sehr viel Unterstützung, sehr tolle Rückmeldungen, in denen einfach stand, danke, dass du das gemacht hast, was mir natürlich sehr viel bedeutet, weil ich schreibe es ja, ich habe es ja geschrieben für die Frauen, die Ähnliches erlebt haben, die verstehen sollen, dass sie eben nichts dafür können, dass das System schuld ist und das scheint sehr gut aufzugehen. Was auch Teil der Geschichte ist, dass gleich am ersten Tag, als mein Buch draußen war, der erste Hater oder die ersten Hater bei den Amazon-Bewertungen waren. Das hat mich sehr erstaunt. Da hat sogar jemand geschrieben, ich lache da jetzt drüber, aber am ersten Tag war es natürlich nicht so lustig. Da hat wirklich jemand geschrieben, dass Frauen, wenn sie zur Anmeldung in die Klinik gehen, gefragt werden sollen, ob sie mein Buch gelesen haben und wenn die Ja sagen, soll die Klinik sie ablehnen. Das war ohne Witz die Haltung dieses Menschen, der von meinem Buch erfahren hat. Ich vermute, auch irgendwo im Klinikkontext arbeitet, aber das hat mich nochmal extra wachgerüttelt, was für ein wichtiges Thema das ist, auch Frauen vor Geburten mit diesem Buch die entscheidenden Informationen zu geben, wo sie nachlesen, sich informieren können, um eben selbstbestimmt da reinzugehen. Also es hat mich einfach nur nochmal bestärkt.
Ja, sehr gut. Ja, das ist ja wirklich erschreckend. Und crazy, aber ich finde es wirklich schön, dass der Buchhandel in dem Fall die Relevanz des Themas erkannt hat. Freut mich auf jeden Fall sehr für dich. Und ich kann es ganz nachfühlen, dieses in den Buchhandel gehen und das eigene Buch suchen. Das mache ich immer wieder. Es ist schon ein besonderes Gefühl, ja. Und, und die negativen Rückmeldungen, es sind immer die, die einem so massiv im Gedächtnis bleiben, obwohl sie dann eigentlich in der Minderheit sind, was ich hoffe für dich?
Ja, total. Ganz, 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 ganz Minigruppe. Aber kickt halt voll rein, so am Anfang. Was? Oh Gott, hat er denn mein Buch überhaupt gelesen? Nee, hat er gar nicht. Es geht einfach darum, dass sich jemand aufregen muss, dass Frauen sich empowern. Das ist einfach die Geschichte. Aber alles gut. Ich bin total glücklich. Und auch wenn es in einzelnen Buchläden nicht steht, das ist ja das Tolle, einfach kurz zum Infoschalter gehen und bestellen. Dann haben die letzten im Buchladen das auch noch verstanden, dass es jetzt dieses Buch gibt und das ein Thema ist.
Genau, und bestellen dann hoffentlich auch gleich mehr als ein Exemplar. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg mit dem Buch, weil ich es auch für ein mega wichtiges Thema halte. Und meinen größten Respekt davor, dass du mit dieser Geschichte dann hingegangen bist und gesagt hast, okay, passt, habe ich erlebt, arbeite ich durch und mache ich jetzt so, dass andere das vielleicht nicht erleben oder die es erlebt haben, damit besser klarkommen können.
Genau, so ist es,
und sich nicht alleine fühlen. Das, denke ich, ist immer eine der wichtigsten Botschaften bei den Dingen, die uns so belasten oder uns krank machen oder die uns passieren, dass man damit eigentlich nicht alleine ist.
Ja, ganz genau.
Magst du abschließend noch was hinaus in die Welt rufen?
Ja,
abgesehen, also mein Buch.
Kauft mein Buch. Ja, also auf jeden Fall ist mein allerwichtigster Appell mit diesem Buch an jede Frau, die das Gefühl hat, diese Geburt war nicht so, wie ich das wollte. Mhm. Warum war das so? Mein allerwichtigster Appell ist immer zu sagen, du bist damit nicht alleine. Wir sind sehr, sehr viele, die das erlebt haben. Du hast ein Recht auf deine Geburtserfahrung. Erzähl die Menschen, die du vertraust. Du darfst darüber reden. Du darfst dir Hilfe holen. Und du bist vor allen Dingen nicht schuld an dem, was dir passiert ist. Schuld ist das System, in dem du da gelandet bist und Menschen, die dir nicht zugewandt waren. Das ist so mein wichtigster Appell, meine wichtigste Botschaft. Und die findet ihr natürlich in meinem Buch. Die findet ihr auch auf meiner Website. Ich heiße überall Frau Högemann, also frauhögemann.de oder auch bei Instagram zum Beispiel. Da teile ich auch viel so Reaktionen jetzt aufs Buch oder einfache Infos, wo ich Lesungen und Vorträge dazu mache.
Perfekt. Vielen Dank für deine Zeit und deine Bemühungen und dein Engagement. Und ich hoffe, wir hören uns
auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung und dieses tolle, ehrliche, bewegende Gespräch. Ich bin ganz, ganz glücklich damit. Dankeschön.
Danke auch. Bis dann.
Tschüss.